SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Nach der Fußball-WM ist Abpfiff. Ottmar Hitzfeld hört nächsten Sommer auf.
Mein Gefühl sagte mir, aufzuhören, wenn man Erfolg hat, wenn man auch eine Mannschaft in einem guten Zustand übergeben kann, wenn man die Weichen gestellt hat für die Zukunft.
Autoabgase, Industrierauch, Smog. Jetzt beweist es eine Studie, schlechte Luft kann Krebs erregen. Weniger Waffenplätze, weniger Panzer, kürzere WKs. Die Vorschläge zur Armeereform werden allesamt zerzaust. 29 Millionen Menschen leben als Sklaven, die meisten davon in Indien. Und Pause im amerikanischen Machtpoker. Der Republikaner Boehner gesteht die Niederlage ein.
We fought the good fight. We just didn't win.
Die USA haben damit wieder ein Budget, zumindest bis Anfang Jahr. Geht dann das ganze Theater wieder los, fragen wir unseren Korrespondenten Beat Soltermann im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Ottmar Hitzfeld, Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft, hört nach der WM 2014 in Brasilien auf. Wie der 64-Jährige an einer Medienkonferenz bekannt gegeben hat, wird er seine Trainerkarriere nach 30 Jahren nächsten Sommer beenden. Es sei eine der schwierigsten Entscheidungen in seiner ganzen Laufbahn gewesen, sagte Hitzfeld. Der Schweizerische Fußballverband bedauert seinen Abgang. Über die Umbaupläne für die Schweizer Armee besteht weiterhin keine Einigkeit. Das zeigt die Vernehmlassung zur Armeereform, die heute zu Ende geht. Die Reform sieht mehrere Sparmaßnahmen vor. So soll etwa der Bestand der Armee auf 100.000 Mann halbiert und die Rekrutenschule verkürzt werden. Unklar ist, wie viel Geld der Armee künftig zur Verfügung steht. Der Bundesrat fordert ein Budget von 4,7 Milliarden Franken pro Jahr. Eine Mehrheit im Parlament möchte 5 Milliarden Franken. Die SVP und die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordern sogar 5,4 Milliarden Franken. Im neuenburgischen Berru entsteht ein Bundeszentrum für Asylbewerber. Das bestehende Asylzentrum wird auf Anfang 2014 umgebaut. Der Kanton Neuenburg, die Gemeinde und das Bundesamt für Migration haben einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen. In den ersten 3 Monaten des nächsten Jahres sollen 80 bis 100 Asylbewerber in Berru einquartiert werden, später dann bis zu 250. Nein zu einer teureren Autobahnvignette. Das bürgerliche Referendumskomitee hat seinen Abstimmungskampf eröffnet. Mit einer 100 Franken teuren Vignette werde der Privatverkehr abgezockt, ohne dafür einen echten Mehrwert zu erhalten. Und für Firmen mit vielen Autos würden mehr Kosten anfallen, die auf die Konsumenten abgewälzt würden, argumentiert das Komitee. Die Abstimmung über die Erhöhung der Vignettenpreise ist am 24. November. Der Kanton Bern stoppt bis Ende Jahr alle Ausgaben, die nicht dringend notwendig sind. Wegen der schlechten Finanzlage hat der Regierungsrat ein Ausgabenmoratorium beschlossen. Wie er weiter mitteilt, gibt es einen Anstellungsstopp. Ursprünglich wollte Bern dieses Jahr einen Überschuss erreichen und Schulden abbauen. Eine Hochrechnung hat inzwischen ergeben, dass es dieses Jahr eine Neuverschuldung von 140 Millionen Franken geben wird. Die internationale Finanzwelt hat erleichtert auf den US-Kompromiss zur Budget- und Schuldengrenze reagiert. Die Märkte in Asien verzeichneten leichte Kursgewinne. Unter Druck geriet jedoch der US-Dollar. Er verlor gegenüber dem Euro wie dem Schweizer Franken an Boden. Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, betonte, es müsse nun aber noch mehr getan werden, um langfristig Stabilität zu erreichen. Luftverschmutzung kann Krebs auslösen. Das hält ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO fest. Laut den Experten der WHO gibt es genügend Beweise, dass verschmutzte Luft zu Lungenkrebs führt. Auch für Blasenkrebs gäbe es ein erhöhtes Risiko. Bereits bekannt war, dass Luftverschmutzung zu Herz- und Lungenkrankheiten führen kann. Der WHO-Bericht fasst über 1000 Arbeiten und Studien zu dem Thema zusammen. Diese umfassen Ergebnisse aus 5 Kontinenten. Weltweit sind laut einer Studie 29 Millionen Menschen Opfer von Sklaverei. Eine Stiftung hat über 160 Länder untersucht, so viele wie noch nie. Besonders in Indien, weiteren asiatischen Ländern und in Westafrika ist die Sklaverei ein großes Problem. Verbreitet ist sie aber auch in Europa. Ein Schiff der US-Marine hat im Mittelmeer 128 Flüchtlinge aufgegriffen, die in einem Schlauchboot unterwegs nach Europa waren. Laut der US-Marine hat ein maltesisches Flugzeug das Boot entdeckt. Die Bootsflüchtlinge seien mit Lebensmitteln versorgt und einem Malteserschiff übergeben worden.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht es mit der schlechten Nachricht für Fußballfans. Otmar Hitzfeld geht. Im Rendezvous erklärt er, warum. Dann, nicht nur Rauchen, auch Smog kann Lungenkrebs auslösen. Als Sklaven gehalten werden Menschen weltweit. Allein in Indien seien es 14 Millionen Sklaven. Unsere Korrespondentin meint aber,
höchstwahrscheinlich liegt diese Zahl sehr, sehr viel höher als 14 Millionen Menschen.
Dazu das Gespräch. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In den USA bleiben die Probleme, auch nach dem Kompromiss zwischen Republikanern und Demokraten. Dazu auch das Tagesgespräch um eins. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 8049 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.23,28 gehandelt, der Dollar zu 90,50 €. Das Wetter, heute ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig bei 15 Grad im Norden und 21 Grad im Süden. Morgen liegt im Flachland zunächst Nebel mit einer Obergrenze bei 800 bis 1000 Metern. Bis am Nachmittag löst sich der Nebel auf und es ist trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig.
Nach dem Fußballfest der Abgang. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Otmar Hitzfeld, will nach den Weltmeisterschaften in Brasilien im kommenden Sommer zurücktreten. Eine Entscheidung, die ihm nicht einfach gefallen sei, wie er an einer Medienkonferenz beteuerte.
Ja, die Entscheidung, die ist langsam gereift und ich habe immer hin und her überlegt. Es ist immer schwierig, eine erfolgreiche Mannschaft irgendwann zu verlassen und darum habe ich es mir auch sehr schwer getan. Und ich schätze, vom Albanien-Spiel habe ich dann diese Entscheidung getroffen.
Sagt Otmar Hitzfeld. Ich bin nun verbunden mit Sportredaktor Reto Held. Wir haben es gehört, er tut sich wirklich schwer. Wie begründet denn Otmar Hitzfeld seinen Entscheid?
Eigentlich nur mit einem Fakt. Er wird im nächsten Sommer 65 Jahre alt und er sagt, das Bauchgefühl sage ihm ganz einfach, dass es jetzt Zeit sei, aufzuhören. Er habe dieses Gefühl auch schon gehabt, beispielsweise als er ausgebrannt war 2004 in München. Also er steht wahrscheinlich mit der Energie irgendwann an einer Grenze, wo er merkt, dass er das nicht mehr leisten kann. Und das ist der eigentliche Grund. Und sonst hat Otmar Hitzfeld keinen weiteren Grund angegeben. Es hat überhaupt keine Verhandlungen gegeben, also der Lohn oder irgendwelche solche Aspekte sind nicht zu beachten.
Was verliert die Schweizer Nationalmannschaft mit ihm?
Sie verliert sehr viel Ruhe. Gerade auch in schwierigen Zeiten wurde kaum über den Trainer diskutiert, auch bei Niederlagen, beispielsweise gegen Luxemburg, die 1-2 Niederlage, die schon ein bisschen länger her ist. Aber gerade da hat man gesehen, dass Otmar Hitzfeld solche Niederlagen problemlos überstanden hat, ohne dass es medialen Druck auf den Verband gegeben hat, den Trainer zu wechseln. Und wahrscheinlich wird der nächste Trainer nicht mehr einen so großen Erfolgsausweis haben wie Otmar Hitzfeld, dessen Erfolgsbilanz hervorragend ist. Und da wird sehr viel Ruhe dann eben verloren gehen.
Was denken Sie denn in dieser Hinsicht? Welchen Einfluss hat die Rücktrittsankündigung auf die Nationalmannschaft und damit natürlich auch auf ihren Auftritt an der WM in Brasilien?
Ich glaube nicht, dass das einen ganz großen Einfluss haben wird. Die Spieler sind sich Trainerwechsel gewohnt, auch gewohnt, dass man Trainer auf lange Sicht dann irgendwo ablöst. Es gibt vielleicht dann am Schluss sogar noch einen positiven Effekt, dass man sagt, jetzt erst recht und für Ottmar Hitzfeld dem noch irgendetwas schenken, weil die meisten Spieler ja unter ihm Nationalspieler geworden sind oder einige, auf alle Fälle einige auch in wichtigere Positionen kamen. Also seine jetzt erst recht Stimmung kann ich mir schon noch vorstellen an der WM.
Zum Schluss ganz kurz, steht jemand bereits, wer die Nachfolge übernehmen könnte?
Da hat der Verband gesagt, dass es jetzt darum gehe, die Kriterien zu erarbeiten. Klar werden jetzt Marcel Koller oder Christian Groß herumgeboten, aber das ist noch völlig offen.
Danke für die Einschätzungen und Informationen, Reto Held. Verschmutzte Luft voller Abgase kann Atemwegserkrankungen und Herzkrankheiten auslösen. Das ist schon länger bekannt. Jetzt geht die Weltgesundheitsorganisation einen Schritt weiter und sagt in einer Studie, Luftverschmutzung könne auch Lungenkrebs und sogar auch Blasenkrebs verursachen. Ich bin jetzt verbunden mit Wissenschaftsredaktorin Anita von Mont. Beunruhigende Neuigkeiten. Ist denn Luft, wie wir sie täglich einatmen, wirklich krebserregend?
Ja, ganz grundsätzlich kann oder muss man das nach den neuesten Analysen der WHO-Krebsforschungsagentur so sagen. Die Experten, die stufen das Krebsrisiko durch Luftverschmutzung als nicht nur wahrscheinlich krebserregend oder möglicherweise krebserregend ein, wie sie das vor ein paar Jahren mit der Handystrahlung gemacht haben, sondern sie sagen, es gibt in allen Studien weltweit, die sie ausgewertet haben, genügend Beweise, die zeigen, die Belastung der Luft durch Verkehr, Heizung, Industrie etc., die ist ein maßgeblicher Faktor, der das Krebsrisiko tatsächlich erhöht. Vor allem Lungenkrebs und eben zum Teil Blasenkrebs. Und Lungenkrebs, das Hauptrisiko, das besteht auch für Nichtraucher. In Gebieten mit starker Luftverschmutzung sei das Risiko etwa ähnlich wie beim Passivrauchen, wurde an der Medienkonferenz gesagt. Natürlich sind aktive Raucher viel stärker gefährdet, muss man auch sagen. Etwa 80% der Lungenkrebskranken sind Leute, die rauchen. Also Rauchen ist ein viel höherer Risikofaktor als Luftverschmutzung, aber Luftverschmutzung macht etwa 10% des Lungenkrebsrisikos aus, wurde an der Medienkonferenz heute Morgen gesagt.
Wie gefährlich oder schädlich die Luft ist, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie stark sie verschmutzt ist. Wo sind da die gefährlichsten Gebiete?
Nicht in Europa und der Schweiz, muss man sagen, zum Glück für uns jetzt aus unserer Sicht, aber weltweit sind die am stärksten exponierten Gebiete in Asien oder auch in Ländern von Afrika oder Mittelamerika wie Mexiko. Also dort, wo wirklich eine sehr starke Luftbelastung durch Feinstaub, Stickoxide, ganz verschiedene Substanzen wurden da evaluiert, besteht.
Inwiefern sind jetzt diese Resultate wichtig für die Prävention von Krebs?
Sie sind sehr wichtig, würde ich sagen. Also einfach mal auf einem grundsätzlichen Level. Krebs nimmt ja laufend zu weltweit und Prävention ist daher wichtig. Man muss die Ursachen kennen, um Prävention machen zu können. Und genau da setzt die WHO mit ihren Fakten, die sie liefert, nun zum Risiko der Luftverschmutzung aufs Krebsrisiko an. Allerdings konkrete Maßnahmen, die kann die WHO nicht treffen. Sie gibt auch keine Empfehlungen ab. Die Maßnahmen, die sind dann Sache der Politik.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wissenschaftsredaktorin Anita von Mons im Rendezvous. Eine modernere und eine kleinere Armee soll die Schweiz bekommen. Die klassische Verteidigung soll noch weiter in den Hintergrund rücken, sagt der Bundesrat. Heute läuft die Frist ab für Stellungnahmen zur Militärreform mit dem Namen WEA. Die Sache ist höchst umstritten. Ein Streitpunkt ist das ganz schwere Gerät. Eine Armee ohne Kampfpanzer, ohne Artillerie, das sei denkbar, findet der Bundesrat. Doch ausgerechnet die hohen Tiere im Militär wollen nicht spuren. Die Offiziersgesellschaft wehrt sich. Dominik Meyer.
Sie sehen aus wie gewöhnliche Panzer, doch sie schießen 20 und mehr Kilometer weit und sind das Rückgrat der Schweizer Artillerie. Panzerhaubitzen hier bei einer Übung in Biech. Haubitzen und die Kampfpanzer Leopard gehören zum schwersten Geschütz, das die Schweizer Armee auffahren kann. Vielleicht aber nicht mehr lange. Der Bundesrat will die Armee noch stärker ausrichten auf Hilfe für zivile Behörden. Bahnhöfe oder Staudämme bewachen bei Terrorgefahr zum Beispiel sind zentrale Einsatzgebiete. Konkret schreibt der Bundesrat:
Es ist möglich, dass schwere Waffensysteme wie Panzerhaubitzen oder Kampfpanzer nicht ersetzt werden, wenn sie an das Ende ihrer Einsatzdauer gelangen.
Der Bundesrat will zudem die Panzer vom Typ Piranha gar definitiv aus dem Verkehr ziehen. Abbauen bei der klassischen Landesverteidigung, nicht mit uns, sagen die Schweizerische Offiziersgesellschaft SOG und ihr Vizepräsident Markus Graf.
Eine Armee ohne schwere Mittel, ohne Panzer, ohne Artillerie ist für uns so nicht denkbar, nein. Wenn es zu einer Aufhebung käme, dann würde die SRG sicher Widerstand leisten.
Die Offiziere verlangen fast 5,5 Milliarden Franken für die Armee pro Jahr, auch um die schweren Waffen zu erhalten und eben neue anzuschaffen. Mit ihrer Geldforderung überholen die Offiziere die meisten bürgerlichen Parteien und sie liegen weit über dem Vorschlag des Bundesrates von 4,7 Milliarden Franken pro Jahr. Unter hohen Offizieren und in rechtskonservativen Kreisen brodelt es seit Monaten. Der geplante Abbau bei der klassischen Landesverteidigung ritze die Verfassung, sagt etwa die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS. Und auch Markus Graf von der Offiziersgesellschaft äußert sich in diese Richtung.
Der verfassungsmäßige Auftrag liegt in der Verteidigung, also muss auch ein Großteil der Mittel in die Verteidigungsfähigkeit fließen.
Doch nicht alle armeenahen Experten teilen die Aufregung. Der Militärpublizist Bruno Letzi ist Generalstabsoberst im Ruhestand.
Aus meiner Sicht könnte man heute ohne weiteres, ohne neue Kampfpanzer und ohne neue Artilleriesysteme leben,
sagt er. Letzi ist kein Linker, der die Armee zusammenschrumpfen will. Trotzdem sagt er:
Der Kampfpanzer als schweres Mittel in Bataillonsstärke eingesetzt, das sind Kampfformen des Kalten Krieges. Der Kampfpanzer hierzulande und im europäischen Umfeld hat vermutlich seine Rolle ausgespielt.
Sind die Schweizer Offiziere kalte Krieger? Nein, erwidert Markus Graf, ein Oberst der Panzertruppen übrigens. Er erwähnt die jüngsten Kriege im Irak und in Afghanistan.
Heute wird der Panzer vielmehr im urbanen Gebiet eingesetzt. Das sehen und zeigen auch diese Bilder, die wir aus den Medien entnehmen können. Auf das müssen die schweren Mittel vorbereitet sein.
Die Armeeexperten also sind sich uneinig. Gut möglich, dass SVP-Verteidigungsminister Ueli Maurer, ganz der gewiefte Taktiker, bewusst für einen Aufschrei sorgen wollte mit seinen Ideen, um die Abbaupläne dann später wieder zurückzunehmen. Bundesrat und Parlament werden entscheiden, wie radikal es Panzern und Artillerie an den Kragen oder besser ans Kanonenrohr gehen soll.
Dominik Meyer. Und vom politischen Streit in der Schweiz zum Streit in den USA. Der teure Zwangsurlaub ist zu Ende, der Ausnahmezustand in Washington auch. Demokraten und Republikaner haben sich geeinigt, in letzter Minute und vor den Augen der kopfschüttelnden Weltöffentlichkeit. Die Schuldenlimite wurde erhöht, die Zahlungsunfähigkeit abgewendet, wenn auch nur vorübergehend. Unsere US-Korrespondentin Priscilla Imboden berichtet.
Es waren die Parteiführer im Senat, die sich in den letzten Stunden zusammenrauften und einen Kompromiss präsentierten. Einen Kompromiss, der für die Republikaner schwierig zu akzeptieren war. Vor allem für Mitglieder der Tea Party-Fraktion, etwa wie Senator Ted Cruz.
The United States Senate has stayed with the traditional approach of the Washington establishment of maintaining the status quo and doing nothing to respond to the suffering that Obamacare is causing millions of Americans.
Der Senat handle nach wie vor wie das Establishment und tue nichts, um das Leiden, das Obamacare verursache, zu stoppen. Tatsächlich ist in der Einigung nichts mehr übrig von der Forderung der Republikaner, die Gesundheitsreform zu verhindern oder zu verschieben. Mitch McConnell, der republikanische Fraktionschef im Senat, sagte:
And Republicans remain determined to repeal this terrible law. But for today,
Wir geben nicht auf, um dieses schreckliche Gesetz zu verhindern. Aber für heute müssen wir die Budgetkrise beenden. So kam es auch, denn die Republikanische Partei war gespalten. Nur der rechte Flügel stimmte dagegen, der Rest mit den Demokraten für den Kompromiss. Kurz und bündig gestand John Boehner die Niederlage ein. Der republikanische Mehrheitsführer sagte in einer Radio-Talkshow:
We fought the good fight. We just didn't win.
Wir haben gekämpft, aber nicht gewonnen. Der Deal lautet, dass die Regierung wieder Geld hat und dass die Schuldenlimite erhöht wird, allerdings nur bis im Januar respektive Februar. Dies, um den Druck aufrechtzuerhalten, damit sich die Parteien vorher auf langfristige Sparmaßnahmen einigen. Bis im Dezember sollte dazu ein Vorschlag auf dem Tisch liegen. Die demokratische Fraktionspräsidentin Nancy Pelosi sagte:
Tomorrow we must stop governing from manufactured crisis to manufactured crisis and start working to find solutions.
Ab morgen müssen wir aufhören, von einer selbstgemachten Krise zur anderen zu regieren und Lösungen finden, damit wir nie mehr den Tag erleben, an dem die Regierung lahmgelegt wird und das Vertrauen in die USA erschüttert ist. Präsident Obama betonte ebenfalls, dass das Problem nun nicht einfach verschoben werden solle. Er sei bereit, mit allen Seiten zusammenzuarbeiten, um den Staatshaushalt langfristig in Ordnung zu bringen. Gleichzeitig ließ er aber durchblicken, wie wenig er von den Streitigkeiten der letzten Wochen hält.
There's a lot of work ahead of us, including our need to earn back the trust of the American people that's been lost over the last few weeks. And we can begin to do that by addressing the real issues that they care about.
Viel Arbeit stehe bevor, sagte Obama. Das Vertrauen der US-Bevölkerung zurückzugewinnen zum Beispiel. Oder sich um die echten Probleme der Menschen zu kümmern.
Priscilla Imboden. Mehr zum inneramerikanischen Streit, der noch nicht ausgestanden ist, um eins im Tagesgespräch. Für 29 Millionen Menschen ist Sklaverei Alltag. Das heißt, sie leben ohne Rechte und können nicht über sich selbst bestimmen. Das zeigt der erste globale Sklaverei-Index, der Daten aus 160 Ländern auswertet und zeigt, wie sich Formen von Ausbeutung und Missbrauch je nach Land unterscheiden. Daniel Voll.
Sklaverei hat sehr unterschiedliche Gesichter. In Mauretanien etwa, jedem Land, wo der Anteil von Sklaven an der Gesamtbevölkerung weltweit am höchsten ist, wird jeder fünfte Einwohner als Sklave geboren. Das heißt, diese Sklaven gehören mit Haut und Haar ihren Eigentümern, die sie behandeln können, wie ihnen beliebt. Haiti steht im Sklavereiindex an zweitoberster Stelle. Betroffen sind hier zwischen 300 und 500.000 Kinder. Meist aus armen Familien kommen sie vom Land in die Stadt als Hilfe in den Haushalt reicher Familien. Dort vegetieren sie, meist unter schlechten Bedingungen, haben keine Chance auf Bildung, sind schlecht ernährt, werden durch die Arbeit überfordert und oft auch missbraucht. Etwa 3/4 der Sklavereiopfer leben in Asien. Stark verbreitet ist hier Leibeigenschaft, Knechtschaft als Folge von Überschuldung. In China, wo der Sklavereiindex rund 3 Millionen Opfer zählt, geht es vor allem um Zwangsarbeit. Ähnlich im ehemals sowjetischen Kaukasus, wo nach Berechnung des Sklavereiindexes rund 1 Million Menschen betroffen sind. Häufig Migranten, die ohne Papiere zu schlechtesten Bedingungen zur Arbeit gezwungen werden. Am tiefsten ist der Anteil der Opfer nach den Berechnungen des Sklavereiindex in europäischen Ländern, in Island oder Irland, in Norwegen, Luxemburg oder der Schweiz zum Beispiel. Aber auch hier werden Menschen missbraucht, als rechtlose Haushaltshilfen etwa, oder Kinder und Frauen, die sexuell ausgebeutet werden.
Daniel Voll. Und in Indien leben die meisten Menschen wie Sklaven. Die Frage darum an unsere Korrespondentin in Delhi, Karin Wenger. 14 Millionen Sklavinnen und Sklaven in Indien. Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das als Teufelskreis der Verschuldung vorstellen. Also die Leute nehmen einen Kredit auf, den sie dann wegen den horrenden Zinsen nicht mehr zurückzahlen können. Als Sklaven gelten jedoch auch jene Arbeiter, die den Mindestlohn nicht erhalten. Der ist in Delhi beispielsweise 5 Franken pro Tag. Und davon sind eben auch einige dieser 14 Millionen Menschen betroffen.
Aus Bangladesch kennen wir hier Berichte von Mädchen, die für ein paar Franken pro Tag in Textilfabriken arbeiten. Ist das in Indien ähnlich?
Es ist ähnlich im Süden des Landes. Dort gibt es große Textilindustrien, beispielsweise in Tamil Nadu. Und dort arbeiten auch viele Mädchen. Sie müssen sich von Anfang an verpflichten, dass sie 3 Jahre lang bleiben oder noch länger. Sie erhalten dann eine Unterkunft, Essen, aber der Lohn, der wird zurückgehalten. Das macht sie natürlich abhängig und anfällig für eine Vielzahl von Ausbeutungen, auch sexuelle Ausbeutung, die sie erdulden, weil sie eben auf den Lohn am Ende der 3 Jahre warten.
Wahrscheinlich sind ja nicht nur Mädchen von dieser Art der Sklaverei betroffen.
Absolut. Also Es migrieren ganze Familien, es migrieren sehr viele Männer aus den Dörfern, weil sie eben dort keine Arbeit mehr finden, weil das Land der Familie zu klein ist. In Orissa beispielsweise migrieren jährlich Tausende. Sie werden von Mittelsmännern in Ziegeleien gelockt. Dort der Mittelsmann zahlt ihnen Essen, Transport, aber all diese Kosten werden eben summiert. Der Mittelsmann sagt dann den Arbeitern, sie müssten all das zuerst zurückzahlen, bevor sie den Lohn bekommen. Und den Lohn bekommen sie natürlich nie, weil eben auch die Zinsen so hoch sind von diesen Krediten, dass sie die Kredite gar nicht zurückzahlen können.
Das heißt, die Menschen verschulden sich derart, dass sie aus dieser Falle nicht mehr herauskommen. Was kann man denn tun, damit sich die Situation dieser 14 Millionen Sklavinnen und Sklaven in Indien verbessert?
Was man eigentlich tun müsste in Indien, wäre einfach die Gesetze einhalten. Also es gibt hervorragende Gesetze in Indien, gerade in Bezug auf die Sklaverei. Sie gehören zu den besten weltweit, aber wie immer hier in Indien besteht ein riesiges Problem in der Umsetzung dieser Gesetze. Das heißt, die Polizei und die Behörden, bei denen sich die betroffenen Arbeiter beschweren könnten, die nehmen diese Beschwerden gar nicht auf. Oft wissen die Arbeiter nicht, dass die Schuldknechtschaft eigentlich strafbar ist, nicht erlaubt ist. Und zudem leben eben viele dieser Menschen von so wenig, dass sie auf jede Mahlzeit angewiesen sind und diese sicher nicht riskieren wollen, indem sie zur Polizei gehen. Es gibt jedoch hunderte von Organisationen in Indien, die sich für genau diese Menschen einsetzen, die in Schuldknechtschaft leben und täglich auch immer Leute befreien.
Sagt Karin Wenger, unsere Korrespondentin in Delhi. Und kurz vor eins noch dies. Er ist wohl der einzige luxemburgische Politiker, den man auch in der Schweiz kennt, Jean-Claude Juncker. Nach 18 Jahren an der Macht könnte Juncker am Wochenende das Amt des Premierministers verlieren. Freuen würde sich darüber François Bausch. Als Chef der Grünen im luxemburgischen Parlament war er quasi zur Opposition verdammt. Jetzt besteht erstmals Aussicht auf Regierungsbeteiligung. Urs Bruderer hat mit dem grünen Luxemburger über die Bedeutung der bevorstehenden Wahlen gesprochen.
Dreh- und Angelpunkt eines Gesprächs über die Politik in Luxemburg ist immer Jean-Claude Juncker, der christdemokratische Premierminister. Das gilt auch für den grünen François Bausch. Er spricht mit Respekt vom europaweit bekannten Juncker.
Wenn eine so starke Persönlichkeit am Abgang ist, das ist immer sehr schwierig für die Bevölkerung, sich vorstellen zu können, dass es auch ohne den geht. Ohne seine Verdienste schmälern zu wollen, ist es natürlich auch ein Mythos, was er um sich aufgebaut hat. Aber das spielt und das funktioniert, das ist ganz klar.
Der 57-jährige Bausch trägt eine runde Brille, Krawatte und einen feinen Anzug. Luxemburgische Grüne fügen sich den Konventionen. Das politische System hier ist auf Konsens ausgerichtet. Sie sind also Realos, selbst wenn sie wie Bausch vor einem Vierteljahrhundert ins Parlament eintraten und seither nie den Hauch einer Chance hatten, an die Macht zu kommen. Doch jetzt ist die Chance da.
Es gibt keinen Freifahrtschein mehr für die Christdemokraten, dass die unabdingbar wären in der Regierung. Wenn die 5, 6 Sitze verlieren, dann sind sie raus aus dem Spiel. Da bin ich überzeugt.
Und er wäre drin, in einer Ampelkoalition mit den Liberalen und den Sozialdemokraten. Kommt es so, wäre das eine historische Zäsur. Die Christdemokraten waren in Luxemburg mit einer kurzen Pause in den 70er Jahren seit ihrer Gründung immer an der Macht. Mal mit den Sozialdemokraten, mal mit den Liberalen als Juniorpartner an der Seite. Dass Juncker jetzt zittern muss, ist auch François Bauschs Verdienst. Der Grüne hat den parlamentarischen Bericht zur Geheimdienstaffäre geschrieben, an der Junkers Regierung diesen Sommer zerbrochen ist. Und jetzt ist die Bevölkerung erstmals geteilt. Vor den letzten Wahlen wollten noch 75% aller Luxemburger Juncker als Premier. Diesmal nur noch 50%. Ein großer Verlust, allerdings auf immer noch sehr hohem Niveau. Viele Wähler schätzen immer noch, dass Juncker Luxemburg in der großen EU und in der globalisierten Welt Gehör verschafft hat.
Weil Juncker natürlich Luxemburg als kleines Land ein Gesicht gegeben hat auf der internationalen Bühne, ist es natürlich doppelt schwierig, sich von ihm zu trennen.
Doch Bausch hofft, dass die Luxemburger die Trennung wagen.
Ich stelle mir die Frage, ob der Jean-Claude Juncker noch einmal die Kraft hat, sich neu zu erfinden, hauptsächlich in der Innenpolitik. Und die nächste Regierung, die muss das machen.
Denn Luxemburg steht vor härteren Zeiten. Das Land wurde mit dem Finanzplatz und mit der Ausnutzung von Steuerschlupflöchern für Unternehmen in den letzten 20 Jahren sehr reich. Doch das Bankgeheimnis ist passé und die neuen Mehrwertsteuerregeln in der EU reißen demnächst ein großes Loch in die Staatskasse. Und Juncker sei der falsche Mann für die neuen Probleme, so Bausch. Denn er habe sich immer nur für die EU interessiert.
Und weil er nicht genug Zeit hat für die Innenpolitik, hat er seine Minister gewähren lassen und wenn es irgendwie nicht mehr lief, dann hat er schnell mit dem Scheckheft das Problem gelöst.
Zum Beispiel, als die Lehrer wegen einer Schulreform murrten. Sie wurden mit einer großen Gehaltserhöhung zum Schweigen gebracht. Statt in den guten Jahren zu sparen, habe Luxemburg unter Juncker zu viel ausgegeben, sagt der Grüne und fordert einen Sparkurs. Doch die Wähler sehen Juncker kaum als Schuldenmacher, sagt Bausch, sondern er ist für sie immer noch
der Landesvater. Das ist eher das, was in den Köpfen jetzt rumschwirrt.
Und darum tippt der Grüne nicht auf die große Zäsur am Sonntag, den Rauswurf der Christdemokraten aus der Regierung, sondern auf die kleine. Der Juniorpartner wird ersetzt. Statt der Sozialdemokraten teilten dann die Liberalen oder vielleicht die Grünen die Macht mit Juncker. Auch das wäre eine Neuheit für Luxemburg.
Urs Bruderer, es ist 1 Uhr und damit Zeit fürs Tagesgespräch über die USA. Zuerst noch die Schlagzeilen des Mittags mit Bettina Studer.
Nach 30 Jahren beendet Ottmar Hitzfeld, Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft, seine Karriere. Der 64-Jährige tritt nach der WM 2014 in Brasilien zurück. Der Fußballverband bedauert den Abgang. Die Vernehmlassung zur Armeereform geht heute zu Ende. Einigkeit herrscht keine, weder über die geplanten Sparmaßnahmen wie die Verkürzung der Rekrutenschule noch über das künftige jährliche Budget für die Armee. Luftverschmutzung erhöht das Risiko, an Lungen- oder an Blasenkrebs zu erkranken. Das hält ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation fest, der über 1000 Arbeiten und Studien zum Thema zusammenfasst.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.